ARD Sounds.
Sie haben ja vor 10 Jahren ein Unternehmen gegründet, Spacetime Concepts, haben sich selbstständig gemacht, halten Vorträge, geben Workshops, sind Keynote-Speakerin, sind weltweit unterwegs. Wenn Sie jetzt mal so eine Überschrift formulieren müssten für Ihre Botschaft, so eine, sagen wir, so eine Bild-Zeitungs-Schlagzeile, welche wäre das?
Einfach machen. Einfach machen. Und das habe ich auch mitbekommen, hauptsächlich auch durch meinen Vater, der auch immer gesagt hat, mach's einfach. Mhm. Nimm jetzt deinen Kopf zusammen und dein Herz und mach es.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast hat Astronauten wie Alexander Gerst und Matthias Maurer fit gemacht für die unendlichen Weiten. Sie ist Raumfahrtexpertin, Helikopterpilotin, Physikerin, Vortragsrednerin und gebürtige Oberfränkin. Ich hätte noch ein paar Aufzählungen dazu packen können. Herzlich willkommen, Laura Winterling.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Momentan, das finde ich ganz witzig, sind Sie ja sehr bodenständig unterwegs und zwar auf einem Gehöft in Oberfranken. Ne? Was ist denn da passiert?
Ja, genau. Das habe ich mich auch noch so ein bisschen gefragt und manch anderer in der Umgebung fragt sich das sicherlich auch noch. Es ist zu mir gekommen, darf ich sagen, am Anfang des Jahres. Und jetzt habe ich eine Aufgabe bekommen, nämlich aus meinen Luftwurzeln echte Wurzeln zu machen und ein bisschen mehr mich in der Heimat zu verankern.
Also Sie haben das geerbt dann, einen ziemlich großen Grund haben Sie da geerbt. Und was haben Sie da für einen Plan jetzt?
Oh, wenn man da jetzt also so im südlichen Bayern sitzt, dann ist großer Grund, glaube ich, nochmal eine andere Zahl. Es ist tatsächlich ein schönes Gehöft. Es hat mehrere Jahrhunderte schon hinter sich gebracht. Mhm. Überschaubar, aber ja, für mich tatsächlich eine neue Herausforderung.
Ja, und haben Sie da jemanden, der Ihnen zur Seite steht oder sind Sie da Einzelkämpferin?
Oh, ich freue mich. Vielleicht hören ja auch ein paar aus der Heimat zu. Bitte komm mit Handschuhen. Ja, das wird immer gebraucht dort vor Ort. Ich habe tatsächlich meinen Vater, der das sehr viel mit anpackt, auch ohne gefragt zu werden. Da freue ich mich sehr drüber. Der ist da sehr engagiert und ist so und so sehr waldaffin und kann mir da gut zur Seite stehen. Und dann gibt es natürlich den ein oder anderen begeisterten Baggerfahrer, um den ich sehr dankbar bin im Moment. Just heute stehen sie also im Stall und ja, schuften den Betonboden aufzubaggern.
Sie haben ja vor 10 Jahren ein Unternehmen gegründet, Spacetime Concepts, haben sich selbstständig gemacht, halten Vorträge, geben Workshops, sind weltweit unterwegs. Wenn Sie jetzt mal so eine Überschrift formulieren müssten für Ihre Botschaft, welche wäre das?
Einfach machen, einfach machen. Und das habe ich auch mitbekommen, hauptsächlich auch durch meinen Vater, der auch immer gesagt hat, der hat wenig Worte verwendet, wenn ich jetzt mit großen Fragen ja als Jugendliche kam, so, was soll ich tun, was soll ich hier machen oder dann später so kurz vor der Arbeit, wohin soll es gehen, die Reise vielleicht auch noch so oder kurz vor, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch nicht mit ziemlich wenig Worten, wie Männer manchmal so sind, gesagt, mach's einfach, denk doch nicht drüber nach. Anscheinend soll das jetzt so sein, dann nimm jetzt deinen Kopf zusammen und dein Herz und mach es.
Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel für uns, welche Elemente Sie aus dieser ganzen jahrelangen Arbeit als Raumfahrtexpertin Sie da mit reinnehmen in diese Coachings oder Vorträge?
Gerne. Als Astronautenlehrerin, also ja Lehrerin für große Kinder mit großen Träumen, war es schön zu sehen, dass das ganz normale Leute sind. Wie toll, dass man Leute, die von außen her immer auf einen Thron gehoben werden, die so diese Alltagshelden sind, die keine Fehler machen vermeintlich, ja? Dass man die so kennenlernen darf, die schlürfen dann auch an einem Montag früh um 9 Uhr rein, haben Jetlag, ja, sind noch mit der Familie am Texten, weil natürlich zu Hause die Kinder wollten nicht schlafen, ja, oder der Hund muss jetzt irgendwie noch versorgt werden. Jetzt sitzen aber Hund und Kinder irgendwie entweder in Japan oder in Amerika. Also so, die sind ganz normal, machen aber einfach einen außergewöhnlichen Weg, den sie so vor sich haben. Und es war schön zu sehen, man muss Leute nicht mit diesem False Respect, ja, also ein bisschen falschen Respekt behandeln, nur weil man meint, oh, die können was, was ich nicht kann. Die haben vielleicht was gemacht, die sind ganz toll im Leben. Jeder von uns ist toll, jeder kommt mit Talent, jeder hat etwas, wofür er wirklich gut ist und man muss einfach versuchen, was das ist. Das ausfindig machen, diesem Herz, diesem Pochen folgen und dann dranbleiben. Und da habe ich also immer Leute vor mir gehabt, natürlich, die hatten natürlich sehr viel Zeit, vielleicht vorher im Leben wirklich tolle Sachen zu machen. Die Lebensläufe waren zum da niederknien, die kamen mit Ausbildungen, die grandios waren, waren entweder schon Jetpilot oder bei der Bundeswehr oder Auslandsaufenthalte bis in die Antarktis, wo jetzt mein Herz so ein bisschen träumerisch daneben steht und sagt, boah, ich will auch. Also ich lasse mich da gerne von inspirieren.
Ja.
Und das darf Mann und Frau auch. Lassen Sie sich inspirieren von anderen. Den vermeintlich Großen, den vermeintlich Kleinen, der Nachbarin oder auch einfach nur einem Freund, den man lange nicht gehört hat. Mit offenem Herzen und offenen Augen Vertrauen in sich selber gewinnen. Ach da guck, wenn die das können, dann kann ich das vielleicht auch.
Also inspirieren lassen, den eigenen Weg finden, das ist, glaube ich, auch eins Ihrer ganz großen Themen, ne?
Ja, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, da muss man. Mhm. Ansonsten sitzen wir zu Hause und machen nichts und kriegen Burnout vom Nichtstun.
Sie haben jetzt was zu tun, liebe Frau Hinterling, Sie dürfen Ihren eigenen Lebenslauf vorlesen, den haben wir Ihnen geschrieben.
Alles klar. Schön. Mein Name ist Laura Winterling und am liebsten bin ich auf dem Pilotensitz unterwegs. Mein größtes Glück ist es, frei zu sein. Früher habe ich die europäischen Astronauten für die ISS oder das Raumschiff ATV trainiert. Fast hatte ich sogar die Chance, selbst ins All zu fliegen. Heute zeige ich Menschen, wie Raumfahrt funktioniert, halte Vorträge, mache Führungstrainings und will den Deutschen vor allem ihren Perfektionismus austreiben. Ich bin überzeugt, das Leben macht schon die richtigen Türen auf. Wichtig ist, seinen eigenen Weg zu gehen und zu seinen Entscheidungen zu stehen. Ich selbst bin zum Glück immer da, wo ich gerade sein will und trotzdem habe ich auch ein paar Träume. Wie ich zur ISS dürfte, wäre zum Beispiel sofort dabei.
Wären Sie sofort dabei? Sie waren ja schon kurz davor mal, ne?
Also kurz davor würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Jetzt ist das so, wenn man 10 Jahre lang für die Europäische Raumfahrtagentur Astronauten trainiert, dass man sich vielleicht irgendwann überlegt, den Job könnte ich jetzt auch eventuell machen. Jetzt man lernt das ja durch langes Sitzen und in Theorie das Anstarren und dann auch anderen Leuten beibringen. Also habe ich das auch getan, als 2021 der Aufruf der Europäischen Raumfahrtagentur kam. Hey, wir suchen neue Astronauten, hast du Lust mitzumachen? Ich sagte, ja, boah, why not? Ja, warum macht man also nicht mit? Irgendeiner muss den Job ja machen, ganz wichtig. Nochmal Klammer auf, bitte einfach machen, Klammer zu. Das heißt, ich habe mich da auch beworben, so wie 23.000 andere Menschen.
Wow.
Huch, ja. Und dann ging es los. Also bin durch die erste Runde gekommen, durfte bei 1.400 anderen, also zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Hamburg und da erstmal so ein paar, ich nenne es mal salopp Spielchen mitmachen, die also testen wollen, ob man gut, schnell und angepasst denken kann unter bestimmten Situationen.
Was macht man denn da so? Also wie sehen solche ersten Tests dann aus bei so einem Training?
Ah ja, wenn Sie das machen wollen, dann schlagen Sie vielleicht einfach mal an so einem ganz üblichen Samstag Ihre Tageszeitung auf, welche die auch immer sein mag, ja, und schauen mal so in irgendeiner Rubrik weiter hinten, da gibt es immer so Denksportaufgaben, so ein Spielchen. Ich meine jetzt nicht unbedingt das Sudoku oder das mit den X und den Nullen, sondern eher so, ach, drehen Sie doch mal den Würfel, bis Sie rausfinden, welche Seite da so rum zeigt oder ein bisschen so algorithmische Aufgaben. Jetzt, Sie sehen 5 Bildchen jetzt in der Reihenfolge, welches fehlt, welches könnte da als nächstes kommen oder Zahlen folgen. Und das ist dann spannend, weil man da nicht an einem Samstag früh sitzt mit Kaffee und entspannt bei einem Croissant, sondern man sitzt dann mit 20 anderen im Raum, alle schwitzen und versuchen sich da durchzuackern. 8 Stunden mit wenig Pausen und wenig Essen. Und man weiß auch nie, wie lang so ein, in Anführungsstrichen, Spielchen geht. Es sitzen nur vorne liebe Menschen, die einen angrinsen und man weiß ganz genau, oh, alles Psychologen mit so einem Stift und so einem Zettel in der Hand und
die den ganzen Tag beobachten dann auch.
Ja.
Oh, schön.
Ja, das fängt an, wenn man dort zur Tür reinkommt in Hamburg. Da muss man sich darauf gefasst machen, ab der Türschwelle beginnt eigentlich der Test.
Okay.
Es ist so, man kommt in das Foyer rein, dann muss man in den 5. Stock. Mhm. Und es gibt einen Aufzug. Mhm. Und ich war 2-mal bei diesem Test. Und jedes Mal ist dieser Aufzug unten steht dann, oh, out of order, ja, geht heute nicht. Bitte nimm die Treppe. Und man denkt sich so, ja, 5 Stockwerke jetzt natürlich noch nach oben. Bin ja eh schon aufgeregt. Na gut, los geht's. Mhm. Und dann läuft man eben hoch und denkt sich, bing, wie jetzt? Es kommen jetzt doch 3 aus dem Aufzug raus. Mist, das war schon der erste Test unten. Da steht zwar ein Schild, geht nicht, aber es gibt ein paar, die lassen sich davon nicht beeindrucken, drücken auf den Knopf und sagen, oh, geht doch.
Oh mein Gott.
Ja, und kommen trotzdem oben an. Ja, jetzt in meiner Vorstellung Ich würde mich freuen, irgendjemand erzählt mir mal, wie es in Realität dann ist. Ist das so, dass jemand viele Doktorarbeiten schon darüber geschrieben hat, wer jetzt tatsächlich auf den Knopf gedrückt hat und wer die Treppe genommen hat?
War die Enttäuschung da groß oder haben Sie gesagt, ach komm, sportlich nehmen?
Ja, das Spannende ist, man kriegt keine Absage, sondern man weiß einfach nur, oh, bei den anderen geht es also anscheinend weiter. Die nächste Runde steht an und es wurden die nächsten Einladungen verschickt. Und selber guckt man dann so ein bisschen ins Leere und denkt sich, vielleicht kommt es ja morgen, vielleicht kommt es ja morgen. Dieser Morgen kommt bis heute nicht. ESA, hallo. Hart, ja. Würde ich lügen, wenn ich sage, nein. Dafür bin ich ein Kämpfer und möchte gern auch gut genug sein und für gut genug wahrgenommen werden. Was auch immer das sein bedeutet. Aber ja, die Enttäuschung war definitiv da. Zum Glück hatte ich einen Camper und ein Mountainbike und konnte mich 4 Wochen irgendwie zwischen Österreich und der Schweiz aufhalten und meinen Frust rausradeln und in kalten Bergseen schwimmen gehen in dem Sommer 2021. Dann war es aber auch okay. Also das ist, glaube ich, auch normal. Also wenn man kämpft, dann soll man schon mit allem kämpfen.
Ja.
Und dann darf es auch mal wehtun. Wichtig ist, glaube ich, bei allem, was man anfängt, also wenn man seinem Herzen so folgt, man soll sich nicht verlieren dabei. Also der Plan B und C sollte schon da sein, sonst fällt man wirklich in ein Loch. Und den gab es bei mir schon. Also ich,
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben Sie uns gerade erzählt, was Sie so ein bisschen erlebt haben bei diesem Auswahlverfahren. Was mich interessieren würde, was macht man denn bei Astronautentrainings? Also Sie haben ja die großen Stars, Matthias Maurer und so weiter, vorbereitet, fit gemacht. Was genau machen Sie mit denen?
Genau, also dann auch noch so als Hinweis, in Köln im Europäischen Astronautentrainingszentrum der Schule der Astronauten kommen alle Astronauten hin, die auf die ISS fliegen. Also nicht nur unsere Europäer sozusagen, sondern auch die Amerikaner, immer noch die Russen, die Japaner und die Kanadier kommen alle dorthin. Das heißt, ich dürfte natürlich irgendwie alle kennenlernen. Das ist wie Schule und man fängt ganz einfach an. Ich muss ja erstmal irgendwie den Übergang schaffen zu, warum bist du heute da? Was darf ich dir denn beibringen? Guck mal an, jetzt mache ich zum Beispiel Lebenserhaltungssystem. In unserem Modul, in unserem Zimmerchen auf dieser Raumstation, die irgendwie ist wie ein Ferienhaus, schauen wir uns heute an, wie funktioniert denn die Luft, die da rumzirkuliert? Woher kommt die? Wo wird die gereinigt? Und was mache ich denn, wenn sie nicht kommt? Ja, und das ist wichtig, weil sonst hast du oben einen schlechten Tag. Also wäre es jetzt gut, du hörst mir zu. Ja, also Motivation erstmal zu schaffen. Das mache ich theoretisch. Das machen alle meine Kollegen, die das auch immer noch machen. Erstmal in der Theorie. Man erklärt das erstmal ein bisschen systematisch, ja, wie jetzt bei uns in unserem schönen Studio. Ja, da kann man auch oben an die Leiste gucken. Wo sind die Lichter? Da kann man gucken, wo gehen denn die Kabel hin? Und erstmal irgendwie eine Annäherung schaffen an dieses System. Von ganz einfach von null an. Und wenn die Theorie fertig ist, dann haben wir das in Köln natürlich auch 1:1 nachgebaut. Dann können wir bei uns in die Mockups schauen, in die Module, die wir also als Europäer auf der Raumstation dann in echt haben. Dann kann man ein bisschen Hand anlegen, dann haben wir die Werkzeuge da dafür. Dann lasse ich bestimmte Aufgaben durchführen. Bau doch mal die Klimaanlage ein und aus.
Also Sie machen die Astronauten mit den alltäglichen Dingen und mit Pannenhilfe vertraut, kann man sagen, in so einem Raumschiff?
Genau, ist doch schön. Ne? Wir sind praktisch so ein bisschen
der ADAC
und Händchenhalter. Nur kommen wir nicht mit. Und dafür können wir halt alles beibringen. Und dann im Zuge, wenn also unsere Astronauten irgendwann durch das Training durchgelaufen waren und mal wirklich 2-3 Jahre trainiert hatten und es kommt Tag X, wo man starten darf und es geht also in den Orbit zur Raumstation, sind die meisten Astronautentrainer dann auch im Laufe der Mission auch mit in der Bodenkontrolle. Und das ist jetzt schön, wir sitzen im Studio in München, das heißt unweit von hier, eigentlich Luftlinie, wir können es schon fast fühlen, in Oberpfaffenhofen, ist unsere Bodenkontrolle für die ISS, der ESA.
Gibt es denn eigentlich so, sag ich mal, so Grundeigenschaften, die ein Mensch haben sollte, der zum Beispiel mit der ISS fliegt?
Ja, offen sein, neugierig sein, sich fähig bemühen, etwas zu lernen, auch wenn man es noch nicht kann, dranbleiben, diszipliniert bleiben und den Humor dabei nicht verlieren. Ja, also das ist so ein bisschen soziales Wesen mit technischer Affinität. Diese Kombi bitte, ja, die brauchen unsere Astronauten und die brauchen wir eigentlich auch alle. Also der Allrounder, der einfach alles kann.
Ja. Also Stressresistenz natürlich wahrscheinlich auch sehr wichtig. Ne?
Richtig, jetzt schönes Stichwort, wir haben das nicht abgemacht, aber Stressresistenz, ein tolles Ding, wo man sich das Beispiel wieder nehmen kann, was kann man also von diesem Astronautentraining sich rausziehen oder überhaupt von Astronauten. Großes Learning für mich aus, sowas gibt es gar nicht. Es gibt keine Stressresistenz. Ist das nicht toll? Wenn wir beide jetzt das Studio verlassen, ja, und die Tür geht hier auf und wir dürfen rausspazieren, können wir uns einfach sagen, klasse, ich muss gar nicht stressresistent sein, ich muss dem gar nicht hinterher eiern und ich muss das gar nicht also immer wieder versuchen, ja, ich scheitere da auch mal dran. Vielleicht die Zuhörer denken sich auch, ja, ich verstehe auch nicht, wie manche das machen, so einen Geduldsfaden zu haben oder einfach bestimmten Stress dann auf der Autobahn oder wie jetzt, wenn es dann 39 Grad in der Innenstadt hat und man muss noch einkaufen gehen, wie soll ich denn das abpuffern? Mhm. Sag ich, einfach nicht puffern. Es gibt nicht die Stressresistenz. Ja, ja, jetzt weiß ich schon, was kommt, ja. Aber, da kommt natürlich ein Aber.
Ja.
Das Wichtige, und das ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, warum unsere Astronauten in Überlebenstraining geschickt werden, ist, bitte rausfinden, wann bei ihnen Stress anfängt. Das kann sein, relativ früh, einfach nur, sie haben also einen Kaffee früh nicht, ja, der muss jetzt kommen, oder es kommt relativ spät, aber wie äußert sich das? Wann passiert das? Explodieren sie oder implodieren sie? Oder was muss ich denn erwarten, wenn ich jetzt mit ihnen bin? Mhm. Ja, und das ist was, das kann immer nur derjenige selbst wissen und muss das dann erstmal die Erkenntnis darüber gewinnen und es auch gewillt sein, weiterzugeben an den, der in der Umgebung ist.
Ja.
Und das braucht man. Stressresistenz gibt es nicht. Jeder hat einen Punkt, da wird er XYZ.
Die Vorstellung ist eben, dass jemand in einer sehr gefährlichen Situation ist, in so einem Raumschiff, und wenn man dann sofort irgendwie Herzrasen und Nervenflattern kriegt, daher kommt meine Frage, ne? Dass man denkt, das sollten ja schon Menschen sein, die möglichst ruhig bleiben, auch in sehr stressigen Situationen.
Das stimmt. Jetzt kurz wieder eine Sache für unseren Alltag, auch hier unten auf diesem schönen Erdboden. Es geht nicht immer um Leben und Tod. Und auch im Astronautentraining geht es definitiv nicht jeden Tag um Leben und Tod, sondern es geht darum, wenn ich jemanden in eine kleine Blechdose sperre mit 5 bis 7 anderen Menschen und die also 6 Monate zusammenlassen möchte und die sollen in einem Stück wiederkommen, ist eher der Alltag die große Herausforderung und nicht Leben und Tod. Mhm. Und das ist bei uns auch so. Und das verwechselt man. Ja, ich muss mich stressresistenter machen, wenn es dann mal drauf ankommt. Hey, es kommt jeden Tag darauf an. Wir alle wachen auf, machen die Augen auf und können entscheiden, huf, haben wir gut geschlafen oder schlecht? Also mit welchem Bein kommt man eben aus besagtem Bett heraus und wie geht's dann in die Welt? Ne? Haben wir noch den Humor? Sind wir noch soziale Wesen oder nicht? Oder müssen wir eigentlich schon beim Türaufmachen sagen, du Schatz, die nächsten 10 Minuten noch nicht, ja?
Ja. In Ihrem Lebenslauf, da haben wir vorhin gehört, mein größtes Glück ist es, frei zu sein. Wo fühlen Sie sich denn am freisten?
Zu Hause. Zu Hause, Heimat, da gibt es einen Fleck in einer bestimmten Wiese, in diesem schönen oberfränkischen Dorf. Das ist Freiheit, das ist wirklich zu Hause sein, angekommen sein. Von dort starte ich dann auch immer gerne. Ich bin ja doch noch, ein paar Luftwurzeln gibt es ja noch. Ich kann nicht immer nur zu Hause sein. Das ist Heimat und das ist Auftanken und das bedeutet für mich Freiheit, haben zu dürfen.
Jetzt wäre ich schwer davon ausgegangen, dass Sie sagen, wenn ich in meinem Helikopter fliege. Sie haben Helikopterpilotinnen-Ausbildung gemacht während der Pandemie. Wie ist diese Tür aufgegangen für Sie? Was hat Sie da hingezogen?
Es gab ein paar Jahre vorher eine sehr gute Freundin in meinem Leben, die hat damals auch eine Helikopterausbildung gemacht und kam mal zu mir und hat gemeint, Mensch, ich glaube, du solltest das probieren. Ich glaube, du magst das und ich glaube, du kannst das auch. Und dann ist sie einfach weitergegangen. So, ja, okay, ich nehme das einfach mal mit. Und dann ist das so geschwelt in mir. Jetzt hatte ich ja immer Spaß dran, Leute in meinem Leben zu beobachten, wie eben auch diejenigen, mit denen ich arbeiten durfte bei der ESA, die so ein paar, ich nenne es mal witzige, aber ausgefallene Sachen gemacht haben. Ne? Fallschirmspringen, Rettungstauchen, Basejumpen, alles solche Dinge, wo ich denke so, okay, man kann sich ja sowas trauen, okay, habe ich schon ein bisschen Schiss davor, aber könnte ich ja mal machen. Helikopterfliegen, darf ich das überhaupt? Total deutsche Frage in uns, dürfen wir das? Mhm. Ja? Habe ich festgestellt, oh ja, ich darf das. Oh, es würde es vielleicht sogar Sinn machen, denn wenn so eine Astronautenauswahl kommt, wenn man dann lang genug gearbeitet hat, man weiß zwar, es steht nicht in der eigentlichen Ausschreibung, dass man eine Lizenz zum Fliegen mitbringen muss, aber zwischen den Zeilen ist in Neonschrift und Blinken steht da, aber es wäre echt toll, du hättest eine.
Ja.
So, jetzt kann man sich überlegen, naja, so ein Flugzeug fliegen auf so einer Lande- und Startbahn, ist ein bisschen steif. Was macht man eigentlich, wenn man da so in Raumschiffen unterwegs ist? Naja, irgendwie landen die nicht wie Flugzeuge, sondern die landen eher wie Helikopter. Man, da war doch mal jemand. Ach ja, okay, gut, macht Sinn. Mhm. Ja, 2020 hat gar nichts mehr Sinn gemacht, dann muss man ja erstmal warten. Ne? Wir erinnern uns träge daran.
Zum Glück ist die Erinnerung sehr verblasst, finde ich.
Ja, spannend, ja. Oder?
Total.
Und dann habe ich eine sehr nette Flugschule gefunden, auch ziemlich nahe bei mir, wo ich die Anfänge der Fliegerei als Baby und Jungwelpe im Fliegen erlernen durfte und hatte sehr viel Glück, einen für mich sehr sympathischen und passenden Fluglehrer zu bekommen, der auch gesagt hat, ja, du kannst auch noch die Fluglizenz für Kleinflugzeuge machen, wir fangen mal mit Helikopter an. Und er wusste ganz genau, ich setze das Mädel in den Helikopter, die geht nicht mehr in ein Flugzeug rein. Das ist schon das, was sie so braucht und was sie, glaube ich, auch sucht. Und so war es auch. Vielen Dank, Uwe.
Wie fühlt sich das denn an, zum ersten Mal so einen Helikopter selbst zu steuern?
Völlig verrückt. Ein bisschen abartig, ein bisschen verrückt. Vor allem das wirklich das allererste Mal, weil man mit allen Controls auch anfangen kann, wenn man so in der Luft ist. Es ist sehr feinfühlig. Ich sage ja auch immer, Helikopter sind alles Mädchen. Ja? Die müssen sehr feinfühlig, bedacht angefasst werden. Da muss ich jetzt keiner drüber echauffieren. Ich finde das ja toll. Ja, ich vergleiche das ganz gerne. Wir tanzen also ein paar Tanz über die Tanzfläche. Ja, wir wollen ja auch nicht geschoben werden als Damen. Und dann den Walzer also so fließend wie möglich über die Tanzfläche zu machen. So ist das beim Helikopterfliegen auch. Also man steuert ja nicht mit dem ganzen Arm, sondern mit drei Fingern. Und diese Kontrolle zu fühlen, ohne sie tatsächlich haptisch zu fühlen, das ist ein Lernprozess. Und es dauert ein wenig. Also ich habe angefangen mit mal hier 30 Minuten am Anfang, dann mal einen Tag Pause gemacht, dann nochmal 30 Minuten. Und dann beim dritten, vierten Mal ist so spannend. Dann macht der Kopf einfach Klick, Klick. Und dann fliegt das Ding. Da habe ich schon rüber geguckt, habe ich gedacht, fliegt er jetzt mit noch oder hält er noch mit nebendran meinen Fluglehrer oder nicht? So, nee, ich bin da, Hände hoch, bin da nichts mehr, das bist du. Und just in dem Moment macht der Kopf auch, ach so, ja, ich, okay, nee, dann nicht mehr. Puh. Und dann ist auch die Konzentration weg, weil das am Anfang wird, es ist mentale Schwerstarbeit. Erstmal, weil man einfach so viele Freiheitsgrade hat mit Füßen und zwei Händen. Ja, dann bin ich auch noch Helikopter geflogen, muss man auch noch das Gas selber steuern. Also spannend, spannend. Und dann kommt just, irgendwann kommt das, dass man Schwerkraft besiegen kann. Und dass der Moment ist immer noch das Schönste, auch wenn ich Gäste mitnehmen darf, der Moment, wo alle machen, und wir schaffen das mit wenigen Metallrotorblättern, die sich da oben also bewegen, den Boden zu verlassen. Und das ist kann wie ein Heliumballon schweben.
Genau. Das ist ja ein anderes Gefühl, als jetzt mit einem Flugzeug, mit einem Passagierflugzeug zu starten. Das fühlt sich ja wahrscheinlich vollkommen anders an, ne? Mit dem Hubschrauber abzuheben.
Würde ich sagen, ja, aber ich kann ja einfach nur... Ja. Mit den Kufen ganz sanft nur den Boden verlassen und einfach darüber in Einfußhöhe einfach
so
hovern.
Süß, was
also
Sie
schweben,
für einen verträumten Blick kriegen, wenn Sie davon sprechen.
Nein, das ist jetzt, I'm coping with it, ja. Also das ist meine Art, das ist meine Chance gewesen, Schwerkraft zu besiegen. Ja. Ich wollte es auf einem anderen Weg machen. Würde es mir jemand anbieten, würde ich es immer noch gerne machen. Aber das ist es eben nicht geworden, jetzt ist es das. Wie völlig verrückt. Ich hatte ja niemanden in meinem Leben, von dem ich mir das hätte träumerisch abschauen können. Es gibt keine Piloten in meiner Familie. Die zwar jetzt auf Bundeswehr jetzt nicht so das Riesenthema bei uns, also irgendwie, dass entfernter Piloten mal gewesen wären oder sowas. Das heißt, das war in meinen Sternen nicht so, als hätte ich das gesehen. Und da, gucke da, was man machen kann, wenn man sich dahinter klebt und auf seinem Hosenboden sitzen bleibt und wirklich, wirklich lernt. Und es war hart und hat viel Zeit, viel Energie gekostet und wirklich gekostet. Und jetzt kann ich das einfach, jetzt geben mir Menschen so einen kleinen Schlüssel und sagen, hier,
toll,
geh mal.
Und Sie machen Rundflüge und waren gerade mehrere Monate auf Island auch, ne?
Ja.
Und da haben Sie auch Menschen durch die Gegend geflogen.
Da durfte ich Menschen durch die Gegend fliegen, einfach den Helikopter durch die Gegend fliegen, Menschen einfach abholen. Und wer jetzt Island denkt, denkt sich, oh ja, die haben jetzt gerade 6 Grad, wie angenehm. Denke ich mir, ja, da fühle ich mit. Es war traumhaft, war auch erarbeitet. Also ich durfte vor jetzt 3,5 Jahren bei einer Firma anfangen, die befindet sich in Cottbus. Ich bin diesen beiden Chefs sehr dankbar, dass die mich genommen haben, weil ich bin ja auch nur so reingeschneit. Und man kommt da mit wenigen Stunden und will irgendwie in die Arbeitsfliegerei. Und da war am Anfang, ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Büro saß und mein einer Chef meinte so, ja, wenn Sie dann irgendwann mal genügend Stunden haben, dann könnten Sie vielleicht auch nach Island. Und ich so, oh, Island, das sind große Helikopter und das ist so weit weg. Mal gucken. Tada, ein paar Jahre mit viel Schweiß wieder und viel Energie, die reingesteckt wurde. Und es hat tatsächlich geklappt. Also mit sehr viel Dankbarkeit dürfte ich das machen.
Und vor allem diese wahnsinnig schöne Natur da zu genießen von oben auch. Also auf Ihrem Instagram-Account, da sieht man eben ein ganz tolles Bild mit diesen Polarlichtern. Da sitzen Sie in so einem Holzstuhl und der ganze Himmel glüht in Grün. Wow.
Unfassbar.
Ja.
Ja, jetzt kommt ja das andere Phänomen. Am 12. August ist dort ja totale Sonnenfinsternis angesagt. Das heißt, Island hypt sich natürlich schon, was auch Helikopterrundflüge dort angeht, jetzt für den August. Aber im Winter, jetzt, ich war die Monate von Oktober bis Ende März, man hat sehr kurze Tage. Dafür sind die Nächte und die Dunkelheit natürlich länger und dann entstehen auch solche schönen Bilder. Ja, ich habe keine Worte dafür. Das war auch Freiheit. Freiheit, dort sein zu dürfen und wirklich Menschen auch glücklich zu machen.
In Ihrem Lebenslauf haben wir einen ganz spannenden Satz geschrieben. Sie möchten den Deutschen den Perfektionismus austreiben. Sie machen ja Coachings in großen Unternehmen, sind Keynote-Speakerin. Wie kommt es denn so an bei denen? Weil normalerweise sind wir ja ausgelegt auf Perfektion, auf Ziele, auf Wachstum, weiter, schneller, mehr. Wie kommt es denn so an, Ihre Botschaft?
Zum Glück. Gut, ja. Da freue ich mich auch sehr drüber. Es gibt tatsächlich Branchenunterschiede. Jetzt mit der Firma 10 Jahre alt, so seit ein bisschen mehr als 8 Jahren darf ich also auf der Bühne stehen und wird wirklich zu meiner Freude eingeladen, angefragt und eingeladen von allen möglichen Firmen, auch über Deutschland hinaus, die sich an diesem Thema also interessieren und sich so ein bisschen Narren daran gefressen haben und das gerne verinnerlichen wollen. Jetzt gibt's schon Branchen, die wünschen sich das noch, die können das aber noch nicht umsetzen. Und dann ist es hart, wenn ich auf die Bühne komme und sage, ja, es tut mir leid, das ist die Wahrheit, ne, sage ich denselben Satz. Also wenn die Türen nachher aufgehen, können Sie jetzt entweder entscheiden, mitzumachen, etwas mitzunehmen, was ich auch lernen dürfte. Eben diese Thematik kommt auch aus Astronautentraining, die kommt ganz stark aus diesen Tests aus Hamburg. Mhm. Wer da mit einem perfektionistischen Mindset, also einem Gedankengut dorthin geht, ich muss nur gut genug sein, ich muss heute einfach alles schaffen, du musst es nur einmal machen, dann kann ich das wirklich heute durchziehen. Aber dann macht das auch. Und schon alleine, wenn man mit sich redet, ja, dann werden Fäuste geballt, dann kriegt man Runzeln in der Stelle. Das müssen schon so Signale sein. Also wenn man schon die Fingernägel spürt in der Handinnenfläche, dann sozusagen, oh, da habe ich doch mal einen im Radio gehört, die hat gesagt, dass jetzt kurz aufpassen und aufhorchen in einem. Jetzt versucht man, die imaginäre Grenze erreichen zu wollen. Mhm. Und was machen wir mit imaginären Grenzen? Also anscheinend gehört die nicht zur Realität, nicht zur Wirklichkeit. Wir jagen etwas hinterher, was wir können es per se nicht erreichen, möchten es aber. Gerade wir Deutschen, ja, bin ich ja auch 45, also irgendwie in Kindergarten, Schulen und Universitäten erzogen, die uns auf Einsen bitte keine Fehler machen und auf 15 Punkte getrimmt haben. Mhm. Wenn doch ein Fehler war, war es ja nur eine 2. Bäh, ist ja nicht die 1. Ja. Viel Rot drin gewesen, weinende Kindergesichter, wenn ich mich so zurückerinnere. Und darauf sind wir also getrimmt. Und im Kindergarten fängt schon an, mal doch bitte in den Linien. Und die Sonne ist übrigens gelb. Nicht rausmalen. Was macht man in uns? Wie macht man uns steif und möchte uns so in so ein Korsett zwängen zu Dingen, die wir eigentlich nicht erreichen können? Mhm. Und so nehmen wir das in unser Erwachsenenalter mit und wundern uns, dass wir abends heimkommen und gestresst sind und
unzufrieden.
Und unzufrieden sind. Ja. Ja. Und uns ins Bett legen und uns nicht mal selbst ein bisschen applaudieren. Hey, einen Tag durchgestanden, hey, so, du bist eigentlich über so viele Hürden gesprungen, bist auch mal unten drunter geklettert, total kreativ, ja, super. Ja. Nee, was wir machen ist, und gerade ne, wir Frauen, verstehen wir zwei vielleicht jetzt auch gut, wir gehen heim und sind wirklich traurig drüber. Ja, also ein bisschen auch über so ein Ding zwischen überfordert und traurig sein und eigentlich genervt sein, warum das nicht ging. Ja. Warum ging das heute nicht?
Und weil das ja auch, glaube ich, einen so wahnsinnig starr macht, so ein Perfektionismus.
Ganz
oder?
Schlimm. Also bitte, ja, Perfektionismus ist unheimlich unflexibel, nicht nachhaltig. Mhm. Es ist darauf ausgelegt, dass sie scheitern. Und jetzt wahrscheinlich die Zuhörer, ja, aber jetzt mal im Ernst, Frau Winderling, das muss ich doch leisten in der Firma. Man muss doch perfekt sein. Sag ich hoffe nicht, dass sie es wollen. Denn diejenigen, die ich in Hamburg gesehen habe und diejenigen, die ich auch sonst so kennenlernen durfte in diesen Jahrzehnten, die als Perfektionist durch die Welt gehen wollen, die scheitern an sich selbst. Die scheitern schon in dem ersten kleinen Test, ja, Zwinker, Zwinker mit dieser Samstag-Tageszeitung. Die scheitern an, deswegen sind es Spielchen. Aber diejenigen, die perfektionistisch durch die Welt gehen, erlauben sich keine Fehler. Ja, Entschuldigung. Wenn Sie also früh aufwachen, die Augen aufmachen und Sie haben den perfekten Plan, funktioniert das nur, wenn Sie alleine auf der Welt sind. Jetzt leider stellen wir fest, geht also die Tür auf, sind wir nicht mehr alleine, dann passieren Dinge. Was machen Sie denn dann mit Ihrem perfekten Plan? Ja, da sind natürlich die anderen schuld. Aha, wirklich? Weil die sind ja auch früh aufgestanden, hatten auch alle einen perfekten Plan. In deren Welt sind Sie schuld. Wer hat denn jetzt recht? Recht hat man nur dann, wenn man wieder heimkommt und sich besinnt darauf. Naja, gut, ich darf mir einen Plan machen. Also bitte das genau mitnehmen. Bitte haben Sie einen Plan, weil der Plan beinhaltet ja auch A, B, C, D. Aber seien Sie mit Lächeln drauf vorbereitet, dass sobald Sie das Haus verlassen, der Erste kommt und reingrätschen will. Und dann kommt das Ding mit, ne, soziale Kompetenz. Sie wollen auch noch mit Humor durchs Leben gehen und also ein bisschen denken an die, die da oben in der Blechdose sitzen und rumschweben mit 28.000 km/h. Die können jetzt auch nicht mal kurz die Tür aufmachen und um den Block laufen. Die müssen das anders regeln und zwar in sich. Und man muss es nicht nur schlucken, bitte, wie gesagt, nicht puffern, sondern freuen Sie sich über diese Herausforderung. Das Leben ist nicht perfekt, es ist nicht fair. Es möchte gerne, dass Sie flexibel und kreativ über diese Hürden springen. Lassen Sie sich drauf ein. Machen Sie mit.
Das ist so lustig, ne? Weil wenn man jetzt Ihr Leben von außen betrachtet, so, ne, dann denkt man, wow, die Frau ist ein totaler High-Performer. Die hat ein super Abi. Ich kenne jetzt ihren Schnitt nicht, aber ich gehe mal davon aus. Die hat Physik studiert, die hat ein tolles Trainee-Programm gekriegt, die hat Astronauten ausgebildet. Das klingt von außen so, das ist die perfekte Frau. Sie sind bildschön, sie sind erfolgreich, sie sind freundlich. Also wissen Sie, was ich meine? Sie geben ein sehr perfektes Bild ab nach außen, wenn man sie so betrachtet.
Oh nein, kommen Sie doch auch mit Handschuhen zu mir. Sie werden feststellen, das ist nicht so. Und zum Glück ist es nicht so, weil ich bin daran auch schon gescheitert in mir, also im Alltäglichen. Und ich scheitere auch noch daran. Also wenn ich auf die Bühne darf, dann erzähle ich das nicht nur dem Publikum, sondern Gott sei Dank kriege ich die Chance, mir selber auch mal wieder zuzuhören. Natürlich, ich bin erzogen und geprägt von wirklich einem schönen System. Mhm. Ich bin gern hier gewesen, bin gern in Deutschland aufgewachsen. Gott sei Dank durfte ich das studieren, was ich studieren wollte und bin auch irgendwie durchgekommen. Oh Wunder. Musste mir nicht von anderen einreden lassen, dass ich etwas nicht darf oder nicht kann oder es nicht geht. Wie toll. Ja, natürlich scheitere ich auch noch daran. Es ist ja auch ein Prozess zu lernen. Ach so, das Leben ist also kein Intelligenztest, sondern es ist ein Test für Entscheidungsfreudigkeit. Ja, da sind wir also wieder zusammen, ja, liebe Zuhörer zusammen. Hätte uns das mal jemand doch in der Schule erklärt. Im Übrigen ist das Leben kein Intelligenztest. Wir dürfen dumm sein. Was für eine Befreiung. Wir dürfen einfach fragen, hör, das verstehe ich nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Ja klar, weil helfen ist uns auch angeboren. Bitte, bitte gehen Sie raus und stellen Sie die vermeintlich dummen Fragen. Gehen Sie doch wohin und lassen Sie sich was erklären. Sie kommen raus und können was mehr. Dass die anderen jetzt meinen, sie sind dumm, lassen Sie sie doch. Die sind ja auch noch nicht da und haben unsere Sendung jetzt gehört. Ja, die kommen da schon noch drauf, dass es eigentlich besser ist, der Dumme zu sein.
Ja. Sie haben vorhin schon kurz erwähnt, dass Sie sehr gerne mit Ihrem Camper durch die Gegend fahren, auch um mal runterzukommen, sich zu beruhigen, einfach mal ein bisschen Abwechslung ins Leben zu kriegen. Sie waren schon in 50 Ländern mit dem Teil.
Ah nein, ich dürfte, oh Gott, mit dem Camper, das wäre weit gewesen. Ich dürfte in meinem Leben so ein paar 50-plus-Länder reisen.
Ach so, okay,
dürfte
verstehe.
Früh anfangen, ja, und mit dem Camper, da gibt es andere, die jetzt in den sozialen Medien viel bessere Filme darüber drehen. So weit bin ich noch nicht gekommen. Aber ja, das ein oder andere Land dürfte ich damit in Europa schon bereisen. Und es ist immer schön, dass auch Freiheit, wenig zu brauchen, mit wenig klarzukommen, ne? Die Ressourcen wirklich mal einzudämmen.
Reisen Sie da alleine?
Wie soll man diese Frage jetzt gut beantworten? Also ja, gerne. Ich treffe gerne Menschen unterwegs, die auch einen Camper haben. Ja. Zählt das? Ja. Ich bin da schon ganz gerne mit mir unterwegs in meinen vier Wänden.
Mhm. Ja. Ja, weil ich finde, das sagt schon auch viel über einen Menschen aus. Ne? Wenn man sagt, ich bin jetzt 3 Wochen komplett alleine mit einem Camper unterwegs und fahre da total runter. Weil es ist ein großer Unterschied, ob man zu zweit, zu dritt reist oder eben alleine.
Das stimmt. Das ist natürlich auch selber so gewählt und ausgesucht. Aber ich suche mir natürlich auch aus, wen ich entlang des Weges treffen möchte. Mhm. Das bin ich schon. Also da gibt es wirklich viele liebe Seelen, die verstreut in Europa wohnen, die ich sehr selten sehe und zu selten. Da suche ich mir dann schon aus. Ach, dann komm, fahren wir doch mal kurz einen Umweg und sagen doch da mal Hallo und klopfe rein. Mache ich später hier in München ja auch. Ja?
Ja, ja. Und so richtig mit Campingkocher dann, ja? Sind Sie da unterwegs?
Oh ja, auf jeden Fall. Also manchmal halt auch nicht, weil dann habe ich auch einfach keine Lust. Im Übrigen hätte auch keiner mehr Platz in meinem Camper, weil da leider steht quer mein Mountainbike drin und noch mein schon aufgeblasenes Stand-Up-Paddleboard. Also es wird manchmal auch für mich eng.
Was war denn Ihre schönste Erfahrung auf so einer Camperreise?
Oh, in kalten Bergseen baden, nachts nochmal aufstehen und Sterne gucken gehen, dass die Moskitos draußen bleiben und ich drinnen bin. Ja, das kann einen schon glücklich machen. Müsste ich nachdenken, da gab es bestimmt noch viele andere tolle Begegnungen, ja, die mir so auf die Schnelle dann nicht einfallen. Aber mir ist beinahe einmal der Reifen abgefallen und dann haben mich so ein paar Bulgaren irgendwo an irgendeiner Autobahnausfahrt in Deutschland noch aufgegabelt und dürfte ich auch mal Russisch lernen in meinem Leben, weil ich anscheinend Langeweile hatte. Und dann konnten wir uns so ein bisschen floskelhaft und ich mit Händen und Füßen und meinem wenigen Russisch darüber verständigen, dass sie mir doch bitte helfen, den Reifen wieder anzubauen, was die beiden Herren sehr lustig fanden. Also ich glaube, wer rausgeht, hat schöne Begegnungen.
Ja. Machen Sie denn noch mal einen Anlauf, zum Beispiel mit der ISS zu fliegen?
Also wenn jetzt jemand zuhört und 40 Millionen Euro übrig hat, immer gerne. Ich glaube ja, da sind die Chancen relativ gering. Und dann gibt es ja auch noch andere Menschen, die wirklich diesen Platz sehr viel mehr, gleich viel, man darf sich das aussuchen, verdient hätten. Ich nehme den Platz, wenn ihn mir jemand gibt. Mhm. Man muss das wirklich realistisch betrachten. Wir hatten gerade eine Auswahl für Europa, die ist 22 beendet worden. Es wurden 5 hervorragende Menschen rausgesucht. Wir haben noch 11 andere Astronauten auch in der Reserve dazu, auch 2 deutsche Astronautinnen. Die Chance, dass die ESA in der näheren Zukunft nochmal eine Auswahl macht, auf die man sich bewerben könnte, ist wirklich gering. Dafür ist das, was jetzt im Moment dann in der bemannten Raumfahrt stattfinden wird, so eng gestrickt, dass die Plätze eher befüllt sind. Das ist aber auch okay.
Gibt es da eine Altersobergrenze?
Die gab's. Wenn ich mich nicht täusche, war die Altersobergrenze 50 Jahre zum Bewerben. Ich glaube 27 bis 50. Was mich gefreut hat, weil damals war ich 40 und mir dachte, yay. Ja. Anders war das 2008, als sich Alexander Gerst und so viele andere beworben hatten, die ja dann 2009 ausgewählt wurden. Da war die Altersgrenze noch irgendwo Mitte 40. Mhm. Man hat also gelernt, ja, dass wir auch noch was können. Ja, es geht nicht mehr um die Top 40 under 40, sondern um die Top XYZ above 40. Ja, die dürfen auch gefeiert werden.
So starre Ziele, das ist ja nicht so Ihr Ding im Leben. Gibt es denn trotzdem was, was Sie in den nächsten Monaten vorhaben, was vielleicht auf Ihrer Bucketlist noch steht?
Oh ja, bitte, dass ich die Nerven behalte, wenn diverse Bagger jetzt durch den Hof fahren und Dinge aufreißen. Ich bin es nicht gewohnt, aufgerissene Erdhaufen zu sehen vor mir und Dinge theoretisch nur mir vorzustellen, von denen ich bisher noch keine Ahnung habe. Also wo möchte ich die ganzen Zisternen haben und wo möchte ich die Kabel langlaufen haben etc. Da bin ich auch dankbar, wenn jemand kommt und mir auch die Hand hält. Vielen Dank dafür und die Handschuhe mitbringt. Ich kann das gar nicht oft genug heute sagen.
Das klingt so, als wäre das die allergrößte Herausforderung in Ihrem Leben, viel anstrengender als jetzt zum Beispiel so ein Helikopterführerschein.
Ist das absolut so? Absolut. Mein Vater wird jetzt nicken, so, oh, Sie wissen gar nicht, wie sehr. Ja, es ist einfach eine Umstellung. Also jeder findet seine Grenzen also ein bisschen woanders. Und meine waren halt noch nicht da, dass ich Dinge irgendwie fahren und fliegen kann, sondern eher, wie es jetzt um Hausbau oder Hausumbau geht. Ja, manche haben das ja schon 20 Jahre vor mir gemacht und denken sich jetzt, ah, Pillepalle, ja, das macht man eben so und so und dann verlierst du halt die Nerven und heulst einfach mal, kriegst halt Schreikrämpfe. Ist ganz normal. Mhm. Ja, und my new normal, da komme ich gerade hin. Ich bin dankbar, wenn jemand unterstützende Ratschläge gibt.
Ich glaube, Sie werden auch das wunderbar wuppen. Ich habe eine letzte Frage, die jeder Gast bekommt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Hab Spaß. Es wird super. Mach's genauso. Sei genauso stur, steh in den Türrahmen, nimm kein Nein hin, lächel dabei, aber sei höflich. Das, was kommt und die Türen, die aufgehen werden, die kannst du dir nicht vorstellen, wie toll es sein wird, da durchzugehen.
Wow. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke für die schönen Fragen.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.